Wo ich bin, ist Deutschland, verkündete Thomas Mann im amerikanischen Exil. 70 Jahre nach seinem Tod ist er darüber hinaus auch eine eigene deutsche Industrie, ein eigener deutscher Buchmarkt. Mann, Maschinerie, manchmal im Wortsinne. Deutschland und seine Feuilletons feiern den 150. Geburtstag des Nobelpreisträgers, unter anderem mit neuen KI-gestalteten Covern im S. Fischer Verlag und einer Mann-Biografie von Tilman Lahme in den Bestsellerlisten. Man kann auch die Briefwechsel mit Ida Herz, Hans Wiskirchens Zeit der Magier über Thomas und Heinrich sowie Barbara Hofmeisters Ich will euch niemals verlassen über Mann und seinen Verlag neu erwerben. Martin Mittelmeier hat mit Heimweh im Paradies über das kalifornische Exil geschrieben. Kerstin Holzers Thomas Mann macht Ferien ist laut Elke Heidenreich ein federleichtes, wunderschönes Sommerbuch. Auch Ulrich Tukur ist mit Thomas Mann am Meer. Außerdem gibt es eine Thomas Mann Playmobil-Figur mit Hut, Gehstock und einer aufgeschlagenen Seite aus den Buddenbrooks. Und sogar wir sprechen über einen Text, erschienen 1903, den Thomas Mann erst als Novelle, dann als lyrische Novelle, dann als Prosaballade und zuletzt als Erzählung verstanden wissen wollte. Die chronologisch später veröffentlichten Proto-Buddenbrooks, die autobiografische Selbstverleugnung eines ostentativ zerrissenen Dualismen bis hin zur Lächerlichkeit, sublimierte Selbsthassliebe. Wir haben mal wieder Tonio Kröger gelesen und wir sind Lukas Bawenschik.
Und Finn Benkert. Hallo Lukas, wir haben uns hier in der Mengenstraße auf ein ganz einfaches Mittagsbrot zusammengefunden und lesen über diese Erzählung, Novelle, was auch immer. Das wird sicherlich gleich zu klären sein, was es eigentlich ist. Ja, wir sind wieder in der Schule, kann man sagen. Es ist wieder Deutsch-Leistungskurs, 5., 6. Stunde.
Ich hatte nicht eine Sekunde Thomas Mann in meiner Schulzeit, aber ich möchte noch kurz auf deine Aussage zu dieser Mahlzeit, zu der wir uns versammelt haben, sprechen. Es gibt so unfassbare viele Bücher über das Essen bei Thomas Mann. Also es gibt Taube und Franzbrot, die Küche der Buddenbrooks, Speisen mit Thomas Mann, bei Thomas Mann zu Tisch. Also wenn wir nachher fragen nach dem Bürgerlichen und dem Künstlerischen, also diese Faszination, diese Obsession mit dem Essen, die sich auch durch diese Bücher zieht, ist sicher Teil dieser bürgerlichen Dimension des Thomas Mann, oder?
Garantiert, das erinnert mich ein bisschen an Heinz Strunk, der in seinem Fleckenteufel analysiert hat, warum Annette Blytons Jugendromane so beliebt bei Jugendlichen wären, nämlich weil es da immer bessere Sachen zu essen gäbe, als die Jugendlichen selber hätten.
Ja, das kann total sein.
Und das mag vielleicht auch in einem Deutschland, Proto-Weimar-Republik auch so ein gewisser Sehnsuchtsort gewesen sein. Denn was Mann gemacht hat, ist ja viel einfach ein Leben beschreiben, das die meisten Deutschen wahrscheinlich nicht führen werden. Also ein Leben des Luxus und des Paletten, des Plättenpuddings, der Folgemädchen, der Makronen, der Himbeeren, der Biskuits. Ja.
Ja, das Aristokratische zieht sich schon weit in dieses Werk hinein. Das ist sicher total wichtig. Ich meine, du hast ja ganz gut auch angesprochen, der Zauberberg 2 ist natürlich auch noch erschienen letztes Jahr. Also wir sind ja irgendwie mehr in so nicht einem Mann-Jahrzehnt, aber wieder so in einer Einheit von Mann-Erfahrungen. Finn, es geht ja heute wahnsinnig oft um den Verlust von Öffentlichkeit, um Parallelwelten und fehlende gemeinsame Resonanzräume. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich glaube, hätte ich jetzt nicht mehrfach dezidiert dazu recherchiert, ich hätte das gar nicht so richtig mitbekommen, dass eines dieser derart großen Jubiläen gefeiert wird. Also mitbekommen schon, aber irgendwie, wenn man so alte Texte über Thomas Mann liest, dann wird das schon auch so als eine große Volksaktivität beschrieben. Da feiert man dann schon als Gesamtgesellschaft Thomas Mann. Und ich habe das Gefühl, so weit dringt der jetzt nicht mehr in den Alltag vor. Er, der ja schon auch immer versucht hat, Massen anzusprechen. Ich glaube, er hat es ja sogar so explizit gesagt, es geht mir auch um die Dummen. Und während man das halt so den meisten Bühnenkünstlern, Shakespeare, den meisten Dramatikern irgendwie auch so ganz naheliegend zuschreibt. Bei ihm ist das ja eigentlich nicht offenkundig, aber was hast du denn das Gefühl, was ist denn von diesem Massenappeal von Thomas Mann noch geblieben? Oder ist das wieder so ins Aristokratische zurückgezogen? Also der Bürger, wie auch heute er sich immer gestalten mag, liest er denn überhaupt noch Thomas Mann? Das war irgendwie auch eine Frage, die sich mir bei der Beschäftigung jetzt aufdrängte.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn als ich so angefangen habe zu studieren und auch meine Büchersammlung hier aufzubauen, da gab es immer einen Büchertisch an der Uni Hamburg, den gibt es heute auch immer noch, wo so ein Herr wahnsinnig viele Bücher verkaufte für 1 bis 5 Euro und da habe ich auch auf meine Thomas-Mann-Sammlung etwas aufgestockt und dieser Herr guckte auch immer etwas irritiert und meinte, sie sind doch 18 Jahre alt, warum lesen sie Thomas Mann? Also da gibt es doch so viel tollere Autoren, die sie zu dieser Zeit rezipieren können. Es mag vielleicht so ein bisschen mit einer größeren Kanonkritik zu tun haben, die wir in den letzten Jahrzehnten, also ich würde sagen so in den letzten 10, 20 Jahren erlebt haben.
Ja.
Vielleicht auch mit prominenter werdenden Antisemitismusvorwürfen bei Mann. Vielleicht auch einfach, dass diese Art von großbürgerlicher Literatur nicht mehr so einen Stellenwert hat für eine heutige junge Generation. Und dass man dann doch lieber an das Randständige guckt und lieber eine Irmgard Keun, sag ich mal, zurück in einen Kanon holt, die vielleicht lange nicht da war.
Ja, auch ganz sicher keine falsche Bewegung. Ich war nur doch jetzt, als ich anfing, wieder ein bisschen Mann zu lesen. Ich hatte vor 2 Jahren noch mal so eine Thomas-Mann-Phase, wo ich im Urlaub irgendwie so 4, 5 Bücher noch mal runtergeschlungen habe, auch so Extraliteratur. Ich habe auch zuletzt, glaube ich, deshalb bin ich jetzt auch diesen ganzen Strandbüchern da etwas überdrüssig, habe ich das Volker Weidemann-Buch über Thomas Manns Beziehung zum Meer gelesen und so und war auch nicht so super begeistert. Aber es gibt einfach immer so wahnsinnig viel und da frage ich mich, ist das einfach wirklich, wie du schon so andeutetest, so die Germanistik, die, wenn man sie zu lange unbeaufsichtigt lässt, einfach sofort irgendwie Thomas Mann-Bücher produziert? Oder ist das irgendwie auf ein Bedürfnis? Ich habe aber das Gefühl, wenn wir uns ein Buch wie den Tonio Kröger angucken, da sind da Themen und Fragen und vor allem Stimmungen irgendwie drin, die sind ultra präsent. Und auch all diese großen, vielleicht so ein bisschen überdefinierten Dualismen, die hier im Buch angelegt sind, die haben alle irgendwie nicht an Sprengkraft verloren. Das sind immer noch Cleavages, die unseren Alltag, unser Leben bestimmen. Also für mich fühlte es sich jetzt schon nicht super fern und fremd an. Und ich meine, den queeren Künstler Thomas Mann irgendwie noch mal auf andere Art entdecken, da weiß ich auch gar nicht, ob das so furchtbar weit weg ist von allem, was wir heute erleben.
Mir ist nur aufgefallen, dass auch in der populären Literatur ein Thomas Mann angreifen oder ein Thomas Mann wegschaffen populär wurde. Thomas Melle hat in seinem Die Welt im Rücken ja ein größeres Kapitel darüber, wie er seine Büchersammlung verliert, beziehungsweise wie er in einem selbstzerstörerischen Akt eben seine Büchersammlung nach und nach verramscht. Und da
Maxim
schreibt er
Biller
sowas.
hatte auch sehr viele so komische Diss-Track-Situationen gegen Thomas Mann, inklusive ganzen Novellen, die er so als Parodie geschrieben hat.
Genau, und Melle sagt dann irgendwie sowas wie, ja, Thomas Mann kam als erster weg, weil die viel beachtete feine Ironie hätte er in den Texten niemals entdeckt und hätte das eigentlich auch eher so als Pflichtgefühl gelesen. Ich glaube, was einen abschrecken kann, vielleicht als heutiger Leser, als heutige Leserin an Thomas Mann, ist eben die sehr blümerante Sprache, die sehr gedehnte Sprache, die, und ich glaube nicht, dass sie selbstzweckhaft ist. Ich glaube auch, dass diese Sprache schon natürlich etwas sehr Poetisches hat. Ich lasse mich da sehr, sehr gerne drin fallen, aber die hat auch was Komisches. Also wenn da über Seiten lang eben das ganz einfache Mittagsbrot in den Buddenbrooks, was ich auch schon angesprochen habe, beschrieben wird, dann glaube ich, kann man da eins und eins zusammenzählen und sagen, dass das hier auch nicht komplett ernst gemeint ist.
Ach, also diese Ironie, die Melle da oder seine Figur, das kann ich nicht sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, da nicht entdeckt. Ich finde, die ist schon sehr aufdringlich. Die finde ich auch an vielen Stellen ehrlich gesagt sehr amüsant. Ich finde sowieso, das hier ist ein Buch, das sehr im Krieg mit sich selbst ist, aber ich glaube, das erleben wir ja bei Thomas Mann allgemein. So, es ist ja ganz leicht, über ihn auch genau diese Dichotomen, diese dualistischen Texte zu schreiben. Oh, auf der einen Seite der Aristokrat, auf der anderen Seite der Vernunftrepublikaner und so weiter. Da gibt es ja viele Trennflächen, viele Trennpunkte bei ihm irgendwie. Aber ich weiß nicht. Ich finde das schon auch alles irgendwie verständlich. Ich verstehe auch das Unwollen, wenn man vielleicht zu einem bestimmten anderen Zeitpunkt der Sozialisation, ich glaube, das hat uns beide nicht mehr so betroffen, so zugeschissen worden ist mit Thomas Mann. Also wenn man so sich umstellt sah von Wänden aus Thomas Mann, Sekundärliteratur. Aber das ist irgendwie jetzt nicht mehr der Fall. Also ich habe nie das Gefühl, dass Thomas Mann droht, verloren zu gehen. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass er uns überall mit dem Trichter so eingeflößt wird oder so. Vielleicht sollten wir ganz langsam zum Buch kommen und ich hätte auch eine kurze Zusammenfassung für die paar Leute, denen vielleicht der Inhalt dieser Novelle nicht bekannt ist.
Liebend gerne.
Einer tanzt aus der Reihe, gehört nicht dazu, steht neben dem Leben und blickt mit dunklen Augen durch Fenster wie Kinoleinwände auf das Leben der schönen, blonden, blauäugigen Vitalen, die eher den wilhelminischen Idealen entsprechen. Tonio Krüger lebt in einer seltsam konstruierten Welt der Dichotomien, die bereits in seinem Namen beginnt. Er ist der Sohn eines Lübecker Getreidehändlers, des Konsuls Krüger und seiner südländischen, vielleicht italienischen Mutter. Tonio liebt die Literatur und laut eigenen Angaben auch das Leben. An dem einen mag man ein wenig zweifeln. Mit 14 fühlt er sich zu dem schlichten, blonden Pferdeenthusiasten Hans Hansen hingezogen, mit 16 zu seiner weiblichen Variante Ingeborg Holm. In den gemeinsamen Tanzstunden gerät Tonio allerdings ins Karree der Frauen und blamiert sich. Nun vollzieht sich in Episoden Jahrzehnte. Tonios Vater stirbt, seine Mutter geht in die Fremde, Tonio geht nach München. Er lässt es sich gut gehen und wird ein Schriftsteller mit ersten zarten Erfolgen. Das vierte Kapitel, das zuerst entstand, ist dann ein Essay über die Beziehung zwischen Künstler und bürgerlicher Gesellschaft. Ein endloser Monolog, der auf die russische Malerin Lisaweta Ivanova niederprasselt. Dann zieht es Tonio wieder nach Norden, nach Dänemark. Er besucht auf der Reise erst die Stadt seiner Kindheit, wird fast verhaftet. Dann geht es per Schiff weiter nach Kopenhagen, nach Helsingør, nach Alsgaard, wo er in einem Badehotel wieder von den Sehnsüchten seiner Kindheit eingeholt wird. Ein junges Tanzpaar erinnert ihn an Hans und Ingeborg und wieder steht er traurig neben den Ereignissen. Finn, wo fangen wir denn an? Bei der Ironie, die ja, glaube ich, für dich immer auch ein wichtiges Thema ist, bei diesem etwas tumpen Terror der Dualismen. Was macht man denn jetzt als Mensch im Jahr 2025 mit diesem 12 Dekaden alten Bändlein?
Vielleicht fragen wir uns erstmal, was das überhaupt für ein Text ist. Also so ist grassiert ja viel der Begriff Novelle. Manche Leute sagen auch Erzählung. Du hast den Begriff lyrische Novelle auch um dich gebracht.
Das sind alles Begriffe, die er selber im Laufe seines Lebens verwendet hat dafür. Er war sich also selbst nicht so ganz sicher, was er denn hier geschrieben hatte.
Genau, und ich meine, die Novelle ist natürlich ein Genre, das auch nicht so klar umrissen ist, die vor allem irgendwie so aus Definition, aus Abgrenzung von sich selber zu anderen Stoffen entsteht. Für die Novelle würde ich hier natürlich sprechen, dass wir es hier mit einer gewissen unerhörten Geschichte zu haben, wie Goethe das ja selber gesagt hat, die Novelle hat immer etwas Unerhörtes, eine unerhörte Begebenheit. Wir haben hier so einen gewissen Übertritt ins Geisterreich, wenn man sich eben fragt, ob Hans und Ingeborg, ob wenn er sie da in Dänemark sieht, ob die wirklich existieren oder nicht. Wir haben natürlich das Ungesagte, das Unerhörte der angedeuteten Homosexualität. Was für mich aber fehlen würde für eine klassische Novelle, ist so ein Wendepunkt, also eine Peripetie, von der man sagt, das ist die Pointe, auf die diese Novelle hinausläuft. Also wenn wir zum Beispiel an Kleider machen Leute denken, da ist eben ganz klar dieser Umzug, in der auch dieser Satz Kleider machen Leute, Leute machen Kleider, dargestellt wird. Ja. Da weiß man, das ist die Aussage. Ne? Das fehlt hier ein bisschen, würde ich sagen.
Das finde ich ganz wichtig, dass es so ein gleichförmiges Buch ist, das eigentlich vor allen Dingen aus Wiederholungen besteht, oder? Wenn ich sage, es ist episodenhaft, dann heißt es nur an verschiedenen Orten, in verschiedenen Zusammensetzungen von Figurenkonstellationen, passiert immer dasselbe. Es werden immer dieselben Distinktionen, dieselben Trennungen, dieselben Fragen bearbeitet. Ich habe immer das Gefühl, dieser Tonio Krüger ist auch einer, der nicht erwachsen wird, der sich ja irgendwann mit über 30 dieselben Fragen stellt wie als Kind und als Teenager und der eigentlich immer derselbe bleibt, der in seinem schließenden Brief eigentlich nicht viel weiter ist denn als Kind. Also es geht ja, glaube ich, auch um die Abwesenheit der Peripetie, um die Abwesenheit der Veränderung, um so diesen seltsamen Stillstand im Leben dieses Menschen.
Ja, deswegen, vielleicht wollen wir es lieber als Erzählung klassifizieren. Vielleicht ist das auch gar nicht wichtig. Vielleicht ist dieses zwischen den Stühlen stehen der Reiz an diesem Text Tonio Krüger. Das war sicherlich nicht deine Erstbegegnung mit dem Text, würde ich jetzt mal schätzen, aber kannst du das noch festmachen? Du hast gesagt, in der Schule wurdest du nicht mit Thomas Mann konfrontiert. Hast du das aus Interesse mal gelesen? Weißt du das noch ungefähr?
Ich weiß tatsächlich, dass ich das irgendwann mal im Urlaub gelesen habe. Ich meine, Thomas Mann erzählt ja oft von Urlauben, von Urlaubsorten, weil das auch in seinem Leben sehr bedeutende Momente waren. Und ich habe ihn dann auch selber oft eben in den Ferien gelesen und ich sehe mich an irgendeinem Strand dieses Buch auf einem älteren Kindle lesen. Also das war meine erste Begegnung und Es ist ehrlich gesagt nicht so furchtbar viel hängen geblieben. Also so Sachen wie Der Tod in Venedig oder sowas oder von mir auch Der kleine Herr Friedmann und so, das war alles irgendwie stärker Stempel in den weichen Wachs, der ich war. Ich habe allgemein das Gefühl, also ich mag Thomas Mann sehr gern, ich lebe diese Sprache von mir aus, das ist vielleicht ein bisschen dramatisch, das würde man in seinen Büchern vielleicht hier und da so formulieren. Aber er zerfällt bei mir oft in so Aphorismen, mir bleiben so einzelne Sätze oder einzelne Bilder und so Plots verliere ich dann doch schnell wieder aus dem Kopf. Nicht, dass es darum ging, also er schreibt ja selber hier im Buch, er entwickelt ja in diesem essayistischen Kapitel auch so eine eigene Ästhetik, in der es auch darum geht, dass die Form alles ist und der Inhalt eigentlich nichts, dass der Inhalt letztlich trivial ist und damit beschreibt er nun sein Werk doch in weiten Teilen ganz gut. Also ich habe das hier gelesen, ich erinnerte mich dann auch beim Lesen immer wieder an die einzelnen Situationen und Konstellationen, aber es ist auf jeden Fall kein Buch, das auf mich sofort Eindruck gemacht hat, wie das zum Beispiel bei, es gibt ja ganz viele Überlieferungen, Kafka war ja ganz angetan und ich glaube, Georg Lukács, der große Theoretiker zum Beispiel, hat ja auch gesagt, okay, sein frühes Werk wäre ganz stark von dieser Dualismenwelt dieses Buchs irgendwie geprägt worden, aber mit mir hat dieses Buch zuerst nichts gemacht, obwohl es ja sich schon richtet an, glaube ich, so den Suchenden, den Unsicheren, den so ein bisschen an der Welt vorbeiwankenden. Das ist so sein Hermann Hesse-Buch, sein Goth-Buch, das ist so sein Tim Burton-Buch. Das ist, glaube ich, das Buch, weißt du, so for all the freaks out there. Ich glaube, wer sich immer schon missverstanden fühlt, der findet hier seine Heimat. Das ist so, glaube ich, das Wesentliche dieses Buchs. Und natürlich auch der gerne Schriftsteller wäre, der neben den Dingen steht und sich dann überlegt, ja, wenn ich jetzt schon von außen drauf blicke, dann kann ich das Ganze ja eigentlich auch schriftlich festhalten und wie er hier so beschreibt, so ein bisschen spöttisch, ein bisschen ironisch als Rache wiedergeben und euch zu Figuren in meiner Geschichte degradieren.
Ja, hier sind auf jeden Fall sehr schön, dass du das Gotische angesprochen hast. Bei dem Hermann Hesse weiß ich nicht ganz, ob ich mitgehen möchte, aber vor allem die Gothic-Thematiken dieses Romanes angesprochen, finde ich sehr gut. Es ist auf jeden Fall ein Roman, wo man merkt, es ist noch ein junger Thomas Mann, der ein paar Sachen ausprobiert, die in späteren Romanen etwas ausführlicher dargestellt werden. Ich wollte das auch erst daran festmachen, dass der Roman sehr intertextuell arbeitet, mit sehr vielen Verweisen arbeitet.
Hamlet, Don Carlos.
Schuld und Sühne. Da muss man jetzt allerdings sagen, das tut Thomas Mann ja eigentlich sein gesamtes Werk hindurch. Das ist jetzt gar nicht etwas, was man so am jungen Mann festmachen kann, der uns vielleicht zeigen möchte, was er gelesen hat und wo er herkommt. Das war nämlich auch etwas, was ich gelesen hatte zu dieser Frage, warum Thomas Mann so aus der Zeit gefallen wirkt oder vielleicht auch etwas vergessen wurde. Dieses Solipsistische, das Belehrende seiner Romane. Also, dass man das Gefühl hat, dass hier ein Universalgelehrter im Geist eines Goethes steht und mir als Leser jetzt etwas vermitteln möchte. Das war, glaube ich, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, nicht mehr ganz gefordert und spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, wir haben über Ilse Eichinger gesprochen in der letzten Folge, nicht mehr ganz das, was eine junge Leserschaft rezipieren wollte. Aber ich glaube, das könnte auf jeden Fall auch ein spannender Punkt sein für LeserInnen bei Tonio Kröger, so auf Spurensuche zu gehen nach Motiven, die man in späteren Romanen findet.
Ich fand diesen Narzissmus, diese Selbstbespiegelung, glaube ich, so mit das Aktuellste. Also wenn ich so in die Literatur und das Kino vor allen Dingen auch so der letzten 30 Jahre gehe, da sind da so viel sich ewig Selbstsuchende, so selbst sich Bemitleidende, die mit so einer gewissen Arroganz und aber auch mit Zweifeln so neben sich selbst stehen, die vielleicht auch nicht, weißt du, die Jocks sind irgendwie. Also ich meine, diese Beschreibung dieser blonden Idealmenschen, das ist ja auch so ein bisschen der Highschool-Film, oder? Also wenn man das so anschaut, das ist alles Konstellation, die ja super vertraut ist. Also ich muss sagen, diese Lamoyanz, diese Weinerlichkeit, dieser Narzissmus, das ist ja nun etwas, das begegnet einem ja auch heute noch in ausreichendem Maße. Und was ich hier aber angenehm finde, ist, dass es, natürlich ist es diese schleifenhafte Bewegung, das Jagen des eigenen Schwanzes irgendwie, wenn man das als Hundebild irgendwie sehen will. Aber ich habe schon das Gefühl, er schafft zumindest ein bisschen Distanz tatsächlich dazu. Weißt du, das ist natürlich der Text unter seinen vielen Erzählungen, die diesem Ideal, das in diesem Essay-Teil vermittelt wird, man solle so emotionslos neben den Dingen stehen, man sollte sich über das eigene Erleben, über die Phänomenologie stellen, der dem überhaupt nicht gerecht wird, sondern das ist hier jemand, genau, der sich ganz intensiv und mit ganz viel blutigen Tränen mit sich selber beschäftigt. Und gleichzeitig finde ich schon, wenn wir nach der Ironie fragen, schafft er es sich über sich selbst hier ganz gut lustig zu machen. Also wenn dieser ganze endlose, die Hälfte des Buchs einnehmende Aufsatz, den er eigentlich als Monolog mit einer zweiten Stimme da irgendwie aufführt, damit endet, dass er von seiner Malerfreundin so niedergewalzt wird mit, ja, du bist ein Bürger auf Irrwegen, dann ist das schon einfach eine wahnsinnig gute Pointe. Weißt du, das könntest du heute als TikTok-Sketch, wo ein Mann irgendwie ganz lange redet und dann sagt eine Frau einen coolen Satz, eigentlich genauso wiederverwenden. Ich finde, das ist auf jeden Fall schon was sehr Gegenwärtiges. Oder, also ich meine, so, heute würdest du rangehen und sagen, ja, boah, das ist Mansplaining oder sowas. Also ich meine, die Malerfreundin ist hier sehr unterwürfig und bezeichnet sich als unwissendes Frauenzimmer, aber auch, glaube ich, mit so einer gewissen Ironie wieder, ja, dass dieser Narzissmus und diese gekränkte Männlichkeit, die ist, glaube ich, ultra präsent auch heute.
Da magst du recht haben. Ich glaube, was aber vielleicht die Lektüre des Romans erschwert, ist, hier findet keine Affirmation statt, dieser Hauptfigur. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die jüngere Studierendengeneration, die ich halt ja auch erlebt habe und unterrichten durfte, überfordern kann. Weil die schon davon ausgehen, dass eine Hauptfigur irgendwie die Stimme des Autors sein muss oder irgendwie auch, sagen wir so, die positive Figur sein muss. Und ich glaube, das könnten eben auch Punkte sein, die einen bei der Thomas Mann-Lektüre etwas vor den Kopf stoßen können. Denn wir möchten hier niemand sein in dieser Novelle, kann ich schon mal sagen. Also wir blicken auf Tonio Kröger mit so einem leichten Fragezeichen und man möchte ihm fast sagen, jetzt nimm dich doch mal nicht so wichtig, Junge, und geh doch mal raus an die frische Luft.
Ja.
Aber das mag er ja auch nicht. Hans und Ingeborg bleiben merkwürdige Gestalten, die von Tonio ja total affirmiert und zugejubelt werden, wo man sich selber aber auch gar nicht so sicher ist, warum eigentlich. Ja. Denn was tun die? Also was tut der Hans? Ja. Der hat breite Schultern und dünne Hüften. Ja, toll. Und er hat einen federnden Gang.
Ja, ich meine, die sind auch so ein bisschen, wenn wir heute so Meme-Kultur angucken würden, wären das so die Chats oder die Lux-Maxer, ja, die Wojacks, die positiv gezeichnet sind. Und auf der anderen Seite ist dann so diese verkommene Kreatur, die wir eben in Form von Tonio Kröger haben. Und ich meine, ich finde, er hat noch schärfere Karikaturen so des Vergeistigten irgendwie gezeichnet. Also wenn ich an den kleinen Herr Friedemann denke oder so,
ja,
dann ist das für mich irgendwie noch ein bisschen ekliger, noch ein bisschen entwürdigender und trotzdem ist dieser krasse Kontrast einer, der auch heute immer noch in der Popkultur so eingeschrieben ist, oder so. Man hat sich von diesem komischen Idealkörper, von diesem Typen mit dem Kiefer, der irgendwie Steine zerbeißen kann, also wir haben wahrscheinlich so photogeshoppte Ideal Vorstellungen irgendwie immer noch präsent, oder? Ich meine, das ist ja ich glaube, heute würde er einfach so durch Instagram scrollen und sich halt so die Bilder angucken von Hans oder von Ingeborg, oder? Und irgendwie vielleicht ein Like da lassen, oder wenn wir irgendwie noch weiter in Richtung Karikatur wollen, er würde irgendwie auf ihrem Twitch-Channel regelmäßig was spenden oder so.
Ja, ich wollte auch sagen, also dieser essayistische Monolog würde wahrscheinlich als eine Art Twitch-Stream oder als eine Art Instagram-Livestream entstehen. Mhm. Das erinnert mich gerade ein bisschen an diese Hamlet-Extra-Film mit Ethan Hawke, wo der sein oder nicht sein Monolog in einer Videothek gehalten wird und dadurch zahlreiche plotrelevante Gespräche über Skype oder so einen Messenger geführt werden.
Ja, aber versuchen wir vielleicht auch ein bisschen weniger wie so hippe Deutschlehrer zu klingen, die das gerade ihren Schülern vermitteln von, hey, das ist doch ein bisschen wie Insta, kennt ihr eigentlich Wojacks, kennt ihr Chat, kennt ihr dies und jenes, sondern lass vielleicht so ein bisschen mehr einfach tatsächlich so überlegen, was ihr
du
eigentlich...
Du möchtest zurück zur Germanistik.
Okay. Nee, ich möchte erstmal vielleicht mit diesen Dualitäten irgendwie so ein bisschen arbeiten, weil wir haben da ja klar Nord und Süd und die sind auch irgendwie symbolisch aufgeladen, weil der Norden ist ja irgendwie da so das kalte, starre, rationale und der Süden ist so die Fleischeslust und das innere Feuer. Wir haben das Deutsche und das Ausländische, damit auch die Heimat und die Ferne. Wir haben gerade schon angesprochen Blond und Braun. Wir haben Kunst und Leben. Wir haben Künstler und Bürgertum. Wir haben natürlich irgendwo verborgen unter allem irgendwie immer als Schablone für jede dieser Dualitäten Heterosexualität und Homosexualität. Also ich habe das Gefühl, im Süden, wo man exzentrisch wird, das ist ein Wort, das da öfter benutzt wird, da tut man vielleicht auch Dinge, die so in der wohlangesehenen Anstrengung aufwendigen Gesellschaft nicht gerne gesehen werden. Ich habe das Gefühl, wir können, wenn wir heute drauf blicken, das auch viel als Buch über Wirklichkeit und Simulation begreifen. Weißt du, es geht so viel um das echte Leben, zu dem man sich hingezogen fühlt. Und auf der anderen Seite ist so diese Welt der Literatur, die heute wahrscheinlich, wenn wir unsere Perspektive darüber legen, auch so ein bisschen so eine digitale, virtuelle Welt wäre. Oder das wäre so, wenn du deine Hamlet-X-Adaption davon willst, dann ist das heute irgendwie eine VR-Welt, in der irgendwie alles besser funktioniert und dann legt man manchmal die Brille beiseite und wird man trotzdem mit seiner eigenen kleinen, armseligen Existenz konfrontiert. Und darunter dann natürlich nochmal irgendwie auch wieder als Schablone für diese Dinge. Wie schon gesagt, so dieser aristokratische, dieser verrätselte, dieser merkwürdig dunkle Thomas Mann, der Antidemokrat, der irgendwie das Wilde und die Freiheit, aber auch irgendwie diese Königlichkeit so liebt und auf der anderen Seite die Republik und der Westen und die Demokratie, die ihm immer erst als Feindbild erschienen, bis er dann irgendwann in den 30ern Mann über Bord geht, wie die Nationalisten damals getitelt haben und er sich zur Demokratie bekennt. Aber ich finde das schon spannend, sich zu fragen, okay, hier ist jemand, der in der Literatur, in unserer Wahrnehmung immer so offenkundig zerrissen ist, der von so einer offenkundig zerrissenen Figur erzählt. Wie weit können wir das einnehmen? Wie weit können wir das akzeptieren? Weil ich frage mich schon länger, wir haben immer diese sprachliche Neigung, Endpunkte zu setzen und dann zu glauben, wir hätten ein Feld abgesteckt. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto frustrierender, desto banaler, desto langweiliger erscheint mir jede Form von Formulierung, die sagt, okay, er ist irgendwo zwischen Freiheit und Gefangenschaft oder er ist Freiheit in Gefangenschaft und so. Und ich habe das Gefühl, wir müssen schon mehr nach den Zwischenpunkten und nach der Konkretisierung suchen heute, oder?
Und was möchtest du gerne konkretisieren? Also, weil eine nächste Schablone, die man nochmal anlegen könnte, die wir hier, glaube ich, aber nicht vollziehen werden, ist natürlich das Autobiografische. Tonio Kröger scheint mir das liegt auch am Nachnamen, eine Fortsetzung des Hanno Buddenbrook zu sein. Der Chiffrename Kröger taucht ja bei den Buddenbrooks auch schon auf. Und es sagen wir zahlreiche Parallelen zwischen Tonio Krögers Leben, Hanno Buddenbrooks Leben und Thomas Manns Leben werden sich finden lassen. Und dieser Zweifel an Lehrerfiguren, der scheint mir ja noch relativ wichtig zu sein.
Also Herr Knaack oder sowas.
Genau, so das ist ja doch durchaus etwas, was man bis in das Spätwerk, bis zum Dr. Faustus bei Thomas Mann findet. Dieses manchmal wirklich das regelrechte Verspotten von Lehrerfiguren und häufig zumindest das ironisch, das leicht komödiantisch gezeichnete. Da gibt es in den Buddenbrooks diesen Lehrer, der einem vor allem lehren kann, das ist noch ganz am Anfang, wie man eine gerade Linie ziehen kann. Und das ist dann auch das Allerwichtigste, dass man diese exakt gerade Linie ziehen muss. Im Dr. Faustus gibt es einen Musikprofessor, der ohne Punkt und Komma vor sich hinredet. Und hier eben einen französischen Ballettlehrer, der vor allem Französisch sprechen kann, was aber er vor allem auch nur der Ästhetik wegen macht und jetzt nicht des Inhaltes wegen. Und der so ein bisschen grotesk herumhüpft.
Ja, der auch später ein Echo findet in auch wieder so einem Tanz, einem Vortänzer oder so, der auch wieder so affenhaft irgendwie beschrieben wird. Ja, das ist sicher total ein Punkt. Du hattest mich gefragt, was ich konkretisieren möchte und ich möchte das gern verbinden. Ich glaube, ich möchte nichts Spezifisches konkretisieren, sondern einfach fragen, glaubt Thomas Mann diese Extrempunkte oder ist das einfach die Verdeutlichung, die falsche Klarheit der Literatur, die er uns so als Simulationsangebot macht? Also glaubt er wirklich, die Welt besteht aus Nord und Süd, aus Blond und Braun oder sagt er, okay, wir als Künstler, wir vereinfachen unsere Welt, die uns umgibt, doch auch zu oft auf solche Begriffspaare. Wir können die Komplexität der Dinge, weil wir begrenzten Raum haben, weil wir verdichten, doch irgendwie nicht ganz fassen. Also ich habe auch überlegt, ob das Ganze nicht doch auch ein Buch ist über die Limitierung eben der Darstellungsmöglichkeiten des Literarischen. Oder wie würdest du das begreifen? Weil die Frage wäre für mich wirklich, glaubst du, dass er diese Paare glaubt oder setzt er sie als Witz? Ist das Ironie?
Oh, das ist, ich glaube, du hast wahrscheinlich hier auch gerade die Gretchenfrage der Thomas-Mann-Forschung an sich halt aufgestoßen.
Ja, klar.
Ich glaube, wir haben das Glück. Ich wüsste gerne, was passiert wäre, wenn wir Tonio Kröger 1903 gelesen hätten und in unser Grammophon gesprochen hätten und ihr uns alle vor dem Radio gehört hättet, wie wir über diese Novelle sprechen. Denn wir haben natürlich das Glück, dass wir diese Novelle einordnen können im Werk Thomas Manns und das auch in ein ganzes Leben einordnen können. Und da würde ich dir zustimmen, ich glaube, es ist vor allem ironisch gemeint, weil mir diese Tonio Kröger-Figur dazu auch ein bisschen zu erbärmlich ist, als dass ich sie ernst nehmen würde. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie das 1903 aussah. Da liest man ja Rezensionen wie, dass das eine durchaus gefällige Novelle sei, keine geniale, aber eben eine gefällige, sagen wir so. Und dass vielleicht auch der Ruhm eines Thomas Mannes, der danach kam, diese Rezeption irgendwie richtig stellt. Denn das haben wir vielleicht noch gar nicht wirklich erwähnt. Diese Novelle erscheint ungefähr zeitgleich mit der Budget-Ausgabe, mit der einbändigen Gesamtausgabe von den Buddenbrooks, die dann Thomas Manns Weltruhm, zumindest Lübeck-Ruhm, auch begründen sollte. Und deswegen konnte er hier, glaube ich, auch ein paar Dinge machen, die sehr an die Buddenbrooks erinnern, weil eben noch nicht vorausgesetzt werden konnte, dass jeder dieses Buch gelesen hatte. Es wär mir eine zu offensichtliche Selbstentäußerung und dann würde ich wirklich den Hut davor ziehen, sich selber auch als so traurige Person dastehen zu lassen. Denn das ist ja schon noch der Unterschied. Tonio Kröger ist jemand, der vor allem unter sich selbst leidet. Also er leidet auch schon unter der Welt, aber man hat das Gefühl, dieses Weltleiden ist auch etwas selber fabriziert. Bei Hanno Buddenbrook ist das ein bisschen anders. Der leidet ja wirklich unter einem herrischen Vater und unter gesellschaftlichen Verhältnissen, in die er nicht reinpasst. Und Tonio Kröger, habe ich das Gefühl, ist schon eher selber schuld. Oder zumindest ist das auch eine Lesart, die mir dieses Buch nahelegt.
Ja, ich muss sagen, ich habe mir diesen ewigen Fettnäpfchenbader angeschaut und schon auch so an heutige Cringe-Comedy und sowas gedacht. Weißt du, ich habe zuletzt den Film Friendship mit Tim Robinson gesehen über einen Mann, der unbedingt mit jemandem befreundet sein möchte und das einfach nicht hinkriegt, der einfach nicht dazu passt, der immer im falschen Moment das völlig Falsche sagt, der immer irgendwie daneben tritt. Und das hier ist ja auch so einer, der irgendwie immer das Falsche mag, immer das Falsche sagt, sich immer falsch bewegt. Und das ist, glaube ich, natürlich auch irgendwie eine Erzählung so über den Mensch als Mängelwesen, über den unvollendeten, unvollständigen Menschen. Und ich finde, das macht er auch an vielen Stellen sehr witzig, also am ehesten in so Sachen so, wenn er dann auf Reisen ist und da wird so nebenbei bemerkt, so okay, weißt du, er ist ja immer mit sich so hart mit sich selbst und er führt im Inneren so harte Kämpfe aus, da darf er es auch ein wenig bequem haben und das ist dann irgendwie die Beschreibung seiner Reise und das ist natürlich auch so eine absurde Selbstrechtfertigung, das Aristokratische, das fasst nicht mehr irgendwie seinen Platz als Göttliches, als Gottgegebenes irgendwie akzeptiert, sondern aus dem eigenen Leid, aus der eigenen Selbstbekämpfung den Platz in der Welt rechtfertigt oder eine neue Stellung. Denn ich habe das Gefühl, bei Thomas Mann war ja das Schriftstellersein oft so eine Fortführung des Aristokratischen in der Literatur. Weißt du, wenn er dann später über Radiobeiträge Hitler bombardiert mit Worten oder wenn er eben dann von seinen jeweiligen Anwesen aus Leute empfängt und die Welt so ein bisschen steuert da draußen und Zeit am Schreibtisch verbringt und von dort aus eben das Geschick der Welt ordnet, wie früher ein Monarch das getan hat. Und da finde ich es schon auch irgendwie ganz unterhaltsam, wie sehr er sich dann doch manchmal niedrig setzt und niedrig schätzt. Aber ich habe auch überlegt, wir diskutieren ja heute so sehr über internalisierte Prozesse, also was weiß ich, internalisierte Misogynie oder so, oder auch eben in diesem Fall würde ich sagen, zum einen natürlich so eine internalisierte Homophobie, dann vor allen Dingen aber auch irgendwie so eine internalisierte Künstlerfeindlichkeit. Ich habe nämlich gefragt, wir haben ja vorhin überlegt, was ist vom Bürgertum geblieben? Aber wenn wir in die Diskurse schauen, die heute geführt würden, dann scheint mir diese Trennung in die anständigen und die echten, die vernünftigen Jobs und die falschen immer noch genauso präsent. Sie hat sich nur verschoben und die Zahlen sind anders geworden. Denn was früher Bohème war, das ist ja heute zahlenmäßig viel präsenter. Digitale Bohème, all diese seltsamen Bullshit-Bürojobs und so. Und auf der anderen Seite stehen dann die Leute, die in diesen langsam dahinweichenden, irgendwie physikalischen, echten Jobs arbeiten, so die Handwerker und so. Ich meine, wir beide hier sitzen gerade in einem Podcast, wir wissen, auf welcher Seite dieser Dualismus-Logik wir uns befinden in jedem Fall. Aber ich hatte auch irgendwie überlegt, so es bleibt auf jeden Fall doch heute immer auch ein Teil dieses Künstlerhasses übrig, nur dass der heute oft so über das Politische noch genommen wird. Man findet jemanden scheiße, weil er eine bestimmte politische Position hat und man drückt das aus in sowas wie, ja, such dir doch einen echten Job oder hör auf zu betteln oder sowas. Das fand ich irgendwie ganz interessant, dass diese Grundfrage über die Rolle des Künstlers heute einfach nicht so unbedingt nur über Stand, sondern so kapitalistisch beantwortet wird. Nicht, oh, was soll die Familie denken, sondern kann man davon denn auch leben?
Das ist ja eine Frage, die Thomas Mann im Tonio Krüger relativ schnell beiseite räumt. Da gibt es nämlich einen Zeitsprung und da
Das
wird uns
stimmt.
gesagt, ja, er kann davon leben. Und da kann man jetzt vielleicht auch nochmal in das Biografische von Mann schauen. Ich glaube, das ist halt niemand, der sich jemals mit Geldsorgen auseinandersetzen musste. Also man liest da irgendwie von, dass der Vater kurz vor seinem Tod eben die Geschäftsanteile verkauft hatte, das in Aktien angelegt hatte und dass Thomas Mann ab seinem 21. Geburtstag eben eine Auszahlung von 180 Mark, glaube ich, pro Monat erhielt. Also der konnte ein sehr gefälliges, freies Schriftstellerleben führen und dann später ja sowieso. Deswegen ist das, glaube ich, die Erklärung, dass dieses Thema im Tonio Krüger nicht verhandelt wird, also überhaupt die Künstlerexistenz, das Durchhalten als Künstler. Maximal klingt das ja vielleicht nochmal in Felix Krull an, wenn es eben um das Hochstapeln geht, um in eine bessere Welt zu kommen. Ich glaube, das sind einfach Fragen, mit denen sich Mann nie beschäftigt hat. Ich glaube, was vielleicht die Grundfrage dieses Romanes noch ausmacht, ist eben die Erzählhaltung. Das ist eigentlich ein autorialer Erzähler, das ist, hat man das Gefühl, ein heterodiegetischer Erzähler, der vor allem in Tonio Kröger fokalisiert ist, aber eben nicht nur. Und ich glaube, daher kommt eben diese Kippfrage, inwieweit das hier Krögers Gedanken sind, inwieweit das der Erzähler ist, der über Kröger berichtet und inwieweit sich das vermischt. Und ich glaube, das macht diese ganz besondere Zwiespalthaltung, die du auch schon beschrieben hast, dieses meint man das ernst oder nicht aus.
Ja, und die Ernsthaftigkeit ist natürlich eine Frage, die irgendwie dann auch den Blick auf die Welt meint. Denn ich finde, diese Perspektive hier drin ist ja aus heutiger Sicht auch so ein bisschen vielleicht auch wieder überholt. Zumindest ist das nicht mehr ganz der Zeitgeist, weil hier sind wir ja doch wieder ein bisschen bei Schopenhauer und der Künstler ist auch ein Leidender, ist einer, der aus den Dingen heraustreten muss. Wir haben natürlich viele Künstlerbiografien, die genauso funktionieren. Also wer kennt nicht, was weiß ich, die Geschichte von Martin Scorsese mit seinem Lungenleiden, der immer vom Fenster aus alles beobachten muss. Oder wie bei Yukio Mishima, es ist ja eigentlich genau das Gleiche. Dieser Typ, der immer diese seltsamen Samurai-Krieger-Ambitionen hat, aber dann durch seine Statur, durch seine Krankheit und auch durch seine Mutter irgendwie halt von außen auf die Dinge blicken muss, der dann auch wieder seine bestimmte Form von Homosexualität irgendwie verbirgt. Also das sind ja Künstlerbiografien, die uns ungemein bekannt sind. Ich habe nur gedacht, so dieser abgefuckte, kaputte Künstler, der hier dann auch irgendwie so angedeutet wird, dieser Zerrissene, der ist ja auch ein bisschen in Ungnade gefallen, oder? Man hat irgendwann sich überlegt, Herr Künstler, was machen Sie da mit dem Gretchen oder sowas? Das scheint uns alles nicht so ganz in Ordnung zu sein und ist da auf Distanz gegangen. Aber man hat immer schon auch noch eine Faszination mit diesem kaputten Künstler, oder? Also der Rockstar irgendwie, der sich irgendwie Heroin spritzt und im Hotelzimmer stirbt, der ist nicht mehr ganz so fast nicht mehr ganz so dominant, nicht mehr ganz so bestimmt.
Er ist nicht mehr so en vogue, würde ich sagen. Er ist ein bisschen aus der Mode gekommen.
Aber er ist noch da, oder? Wir werden ihn auch nicht los, sondern er kehrt dann in immer neuer Form zurück und bestimmte Leute sehnen sich dann danach und attributieren das dann auch mit, okay, das war noch Punk und damals waren wir noch cool und hart. Das ist mittlerweile auch so ein bisschen so eine konservative Pose geworden, oder? Das, was hier noch so verschrien und so fern ist vom Anständigen, das ist mittlerweile auch in so einen gewissen konservativen Kanon aufgegangen. Das finde ich immer ganz interessant, dass man jetzt mittlerweile, was weiß ich, in der Welt oder so, da wo sich das Konservative und das Libertäre, das Liberale irgendwie treffen, da sehnt man sich schon sehr nach dieser Art von Selbstzerstörung im Widerstand gegen eine bestimmte Reglementierung und in Anführungszeichen so Verweichlichung und all das, was man da draußen als beschränkend gegenüber dieser Form von Existenz, von Extravaganz und vielleicht auch gegenüber dieser Form von Männlichkeit erwartet.
Ich meine, diese Existenz des Rockstar-Künstlers ist sicherlich auch irgendwo eine Reaktion auf einen Thomas Mann, der immer eher gesittet gelebt hat. Da gab es natürlich die Kinder Klaus und Erika Mann unter anderem auch, die für Skandale gesorgt haben, die das Bild des zerrissenen Künstlers, der zerrissenen Künstlerin eher in die Öffentlichkeit getragen haben. Aber ja, sehr, sehr spannende Gedanken unter anderem, weil ja der Antonio Krüger, der Exzess und das Künstlertum überhaupt nicht vereinbar sind. Sondern wie du schon gesagt hast, da ist man halt eben der Beobachter, der am Fenster steht und der nicht die richtigen Tanzschritte kann bei der Tanzstunde und dann aus Versehen bei den Mädchen landet. Uiuiui.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, eine moderne Herangehensweise wäre jetzt vielleicht noch Thomas Mann sich als trans identitäre Geschichte irgendwie noch mal anzugucken und zu schauen, wo da Eierschalen gebrochen werden und so. Ich glaube, das wäre auch irgendwie eine.
Genau, wir schreiben das, das kommt in 2 Jahren im De Gruyter Verlag.
Ich glaube auf jeden Fall, dass es irgendwie produktiv wäre und dass man damit arbeiten könnte, aber es ist natürlich jetzt so nur auf so einer reinen Textebene. Also ich möchte das auch nicht zu kahlauernd betrachten und so, das wäre dann vielleicht ein bisschen billig. Was ich halt mich gefragt habe, er hat ja irgendwann den Zugang zur Welt, zur Sünde, zum heiß glühenden und zwar als er da im Süden ist, aber das scheint ja auch keine Lösung zu sein. Und was ich mich gefragt habe, warum eigentlich nicht? Sind da die falschen Menschen? Also trifft er da nicht die Hansens und die Ingeborgs oder warum ist das keine Möglichkeit? Also, wenn da diese Dualität ist, wieso sich nicht einer Seite hingeben? Warum nicht auf eine Seite fallen? Also, ist das unmöglich? Wird man dann immer in die andere gerissen und so? Wie erlebst du hier diesen seltsamen Magnetismus? Da sind immer Hälften, die sich gegenseitig abstoßen bei ihm.
Ich kann es jetzt leider halt auch irgendwie eher so Mannwerk immanent erklären, weil die Reise nach München und in den Süden natürlich in vielen Romanen eine Rolle spielt, sei es in den Buddenbrooks, sei es in Dr. Faustus.
Wie es halt in seinem
Und
Leben eine Rolle gespielt hat, klar.
ich wollte sagen, genau wie es auch in seinem Leben eine Rolle gespielt hat, aber Antonie, also Toni Buddenbrook, wird ihre zweite Ehe mit einem Hopfenhändler, dessen Namen mir gerade entfallen ist, ich glaube Pledersen oder sowas, Pledermeister, wie auch immer, in München verbringen und wird dort königlich unglücklich werden, weil uns gesagt wird, was die Münchner da machen, das ist eben nicht die hanseatische Kaufmannskunst. So, das ist nicht diese Lebensweise, die die Buddenbrook-Kinder haben wollen. Die wollen einen Mann haben, also die Toni, die will einen Mann haben, der auch noch was bietet, der sich nicht nur zur Ruhe setzt. Und zumindest im Dr. Faustus wird es in München ja auch noch mal hochhergehen und das tragische Schicksal von Adrian Leverkühn besiegelt werden.
Naja.
Ja, vielleicht ist da doch so ein bisschen noch mal die Liebe zur Heimat da, die man, oder zu Lübeck da, die man Thomas Mann, glaube ich, auch nicht ganz verkennen kann. Und so eine gewisse Skepsis irgendwie vor dem gemütlichen südlichen Lebensstil. Allerdings, jetzt muss man natürlich auch rein auf einer begründeten Ebene sagen, du musst deinen Ritter, also deinen Helden, den musst du halt aus dem Hof auch wieder rausholen, weil sonst kann
Natürlich.
der nichts erleben. So, du musst ihn wieder in die Welt treiben, denn wenn stillgestanden würde, könnte eben nicht erzählt werden. Und auch das wird dir angelegt im Tonio Kolger-Roman, das scheint mir keine Person zu sein, die irgendwo glücklich werden könnte. Also die würde sich in München, würde sie sich wahrscheinlich dann auch hinstellen, so ein bisschen wie diese Figur des einzigen Schwulen im Dorf bei Little Britain, und Gründe finden, warum sie hier nicht anerkannt werden würde.
Ja, ich weiß, ich musste daran denken, wir feiern ja gerade auch noch ein anderes Künstlerjubiläum. Erik Satie hat, glaube ich, den 100. Todestag. Und das war ja auch jemand, der für mich auf ganz interessante Weise so diesen Kontrast verkörpert. Jemand, der heute mit seiner Bürgerlichkeit, mit seiner Musik ganz stark im Bürgerlichen angekommen ist. Also der läuft in Versicherungswerbung und wenn Kaffee verkauft wird oder so. Und gleichzeitig war das eben damals ein kommunistischer Parteigänger und auch so ein Vorläufer der Moderne in der Klassik und jemand, der den Minimalismus irgendwie so mit erwartet, mit den Weg bereitet hat. Und wir haben ja so viele Fälle von Leuten, die doch eigentlich relativ klare bürgerliche Leben führen. Ich meine, Kafka ist ja nun auch ein hervorragendes Beispiel, jemand, der da in der Versicherung sitzt und dann eben von den Abgründen der Welt schreibt und so. Also, was ich vielleicht auch mit dieser ganzen Dualismusfrage irgendwie sagen wollte, ist so, ich glaube das nicht, ich akzeptiere das nicht, ich halte das für lächerlich, dass der Künstler irgendwie so immer so ein asketischer Weltfremder ist oder jemand, in der so Rockstar-logikmäßig so sich in den Dingen so versenkt, sondern das ist alles viel komplexer und alles, was irgendwie diese beiden Extrempunkte ansetzt, das finde ich mal da interessant, aber das ist doch eigentlich auch total lächerlich. Und das ist jetzt keine große Erkenntnis, dass die Welt nicht aus Idealzuständen und Extrempunkten besteht und so. Aber ich glaube, wir haben gerade im literarischen Schreiben, aber auch zum Beispiel in der bildenden Kunst irgendwie immer noch ganz oft das Gefühl, mit so extremen Fernpunkten irgendwie wirklich was zu erzählen. Und ich glaube, da ist doch dieser Zugang von Thomas Mann, sich auch ein bisschen darüber lustig zu machen, zumindest zur Kenntnis zu nehmen, dass das auch lächerlich sein kann, das scheint mir schon irgendwie der richtige Pfad. Das fand ich irgendwie produktiver als vieles, was in diese Richtung so gearbeitet worden ist, auch in den letzten 30 Jahren.
Auf jeden Fall, also so die Ironie ist auf jeden Fall ein Werk, um gewissen Künstlerroman-Klischees zu begegnen. Und das sind ja auch welche, die er später Der Dr. Faust, das wurde schon angesprochen hier mehrfach, auch im Zwiegespräch mit Hermann Hesse mehrfach nochmal aufgreifen sollte. Da ist auf jeden Fall, das können wir glaube ich sagen, ein großes Interesse überhaupt am Künstlerleben auch in anderen Sparten. Also ich glaube, Thomas Mann scheint schon jemand zu sein, der versucht, literarisch zu ergründen, was es heißt, ein Künstler zu sein. Also auch über den Tonio Kröger heraus, weil diese Figur des Schriftstellers oder des Musikers wird uns ja immer wieder begegnen unter leicht verkehrten Vorzeichen. Es wäre sicherlich spannend gewesen, was passiert wäre, wenn Tonio Kröger so 20, 30 Jahre später entstanden wäre. Ob Kröger auch vom Nationalsozialismus verführt werden würde, zum Kollaborateur gemacht werden würde, wie eben ein Adrian Leverkühn, ob er einen Teufelspakt eingehen würde, ob er emigrieren würde, wie Thomas Mann es selber getan hat.
Ja, was ist mit den Marius-Zauberern da draußen, die uns alle in ihren Bann schlagen? Wie geht man damit als Künstler um? Ja, ich fand auf jeden Fall, dass, weißt du, Ironie ist keine Lösung.
Nee.
Mit Ironie entkommt man nichts, aber Ironie macht schon manches ein bisschen erträglicher und bringt ein bisschen Freude in Sachen, die etwas abgestanden sein könnten ohne sie. Und deshalb habe ich das hier schon sehr genossen. Ich würde vielleicht noch auf so einzelne Bilder eingehen, die gleichzeitig irgendwie vielleicht überdeutlich sind, wie so vieles in diesem Roman, aber die doch irgendwie mehr bei mir geblieben sind, weil sie so eine gewisse Kraft haben. Also zum einen so die Tiere unter dem Bug des Schiffs, die irgendwie in dem Wellengang röhren und irgendwie ihre Geräusche nach oben dringen lassen. Ein Eisbär und was ist das andere? Ein Tiger?
Königstiger und Eisbären.
Und ich meine, intensiveres Bild für die eigenen verdrängten Begehren, für die eigene Homosexualität, als irgendwie der Tiger, der unter dem Bug des Schiffes irgendwie krakeelt und dem Eisbären, kann man ja eigentlich nicht finden, oder? Genau wie dieses Geraten ins Frauenkarree ja auch irgendwie so schön, eigentlich fast so überdeutlich erscheint, in dem Moment, in dem man eben den Vorteil hat, aus der heutigen Perspektive zu wissen, wie es eben um seine, wie er es beschrieb, invertierte Sexualität irgendwie sich, wie es darum bestellt ist. Und ich glaube, ich mochte auch irgendwie jetzt dann doch das Ende des Lübeck-Kapitels sehr gerne, wo er keine Papiere hat, wo er sich nicht beweisen kann in seiner Identität gegenüber dem Polizisten und dann nur eben sein Buch dabei hat. Und diese Idee, wir haben ja irgendwie über diese Idee der portativen Heimat in der Literatur schon gesprochen bei Ilse Aichinger, dass hier das Buch das Einzige ist, was sein Dasein beweist, was auch langfristig natürlich eben dafür sorgen wird, dass er lebendig bleibt, dass er eine Existenz hat, die eben über sich selbst, über das eigene Leben hinausgeht. Das fand ich schon irgendwie auch ganz schön. Es gibt so einen japanischen Western-Action-Film namens A Colt is My Passport, also diese Waffe ist die Möglichkeit, sich auszuweisen, und A Book is My Passport oder sowas wäre irgendwie eigentlich auch ein ganz, ganz schöner Titel für irgendwas über Thomas Mann.
Es ist aber natürlich auch eine, da ist das böse Wort wieder, eine ironisierte Betrachtung einer Novelle. Denn ich sag mal, was hier passiert, der Verlust der Identität, Konfrontationen mit Obrigkeiten, das könnte sicherlich Stoff für eine eigene Novelle sein. Und das wird bei Mann hier eben in so drei Nebensätzen abgehakt und endet eben mit einem: Nein, ich bin wirklich der Tonio Kröger, denn ich habe ein Buch dabei. Also das fand auch ich tatsächlich relativ lustig. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Appeal von Thomas Mann damals gewesen, dass hier eben wirklich auch ganz klar ein Schriftsteller schreibt, der selber Schriftsteller liest und der selber auch, glaube ich, an Publikum mitdenkt und sagt: Ich weiß, dass ihr wisst, was ich weiß. Also, dass ihr euch Genremustern bekannt seid und die vielleicht sogar aufgebrochen bekommen haben wollt. Ich würde sagen, also man kann sicherlich über die Namen nochmal reden, die auch zu der Komik, glaube ich, beitragen können. Da heißen Leute eben Knark, oder das ist dann vielleicht der Punkt, wo wir auch auf das Antisemitische kommen könnten. Da heißt eben eine Figur Magdalena Vermehren und ist Tochter eines Rechtsanwaltes. Also ich glaube, das ist vielleicht so ein Punkt, der einem irgendwann mal so springend herüberkommt. Die sprechenden Namen bei Thomas Mann sind doch ein erster Punkt, die einem mit 15, 16 vielleicht nicht ganz auffallen, aber die einem auf jeden Fall helfen, diese Texte auch als komisch zu entschlüsseln.
Ich meine, sie sind vielleicht nicht so offenkundig wie bei irgendwie Goethe oder Schiller, wenn dann Leute Wurm oder Kalb heißen oder sowas, aber man ist da, glaube ich, nah genug dran. Ja, das auf jeden Fall. Und klar, in dieser Schilderung von diesen dunklen, gedungenen Gestalten, die dann gegen diese blonden Übermenschen anrennen und natürlich scheitern müssen und auch irgendwie nicht der Liebe wert sind, die ein Hans Hansen oder eine Ingeborg, das eben, ja, also die diese Liebe verdienen, das ist natürlich auch alles schwierig aus heutiger Sicht und man sieht da eben auch, ja, den Geist einer sehr dunklen Zeit irgendwie dann immer noch durchdringen. Das ist natürlich richtig.
Und ich muss sagen, ich bin einfach ein sehr großer Fan des Anfangs dieser Erzählung, Tonio Krüger. Die Wintersonne stand nur als ein armer Schein, milchig und matt hinter Wolkenschichten über der engen Stadt. Nass und zugig war es in den giebeligen Gassen. Und manchmal fiel eine Art von weichem Hagel, nicht Eis, nicht Schnee. Talking about die größten Erzählungsanfänge der Literaturgeschichte.
Ja. Und ich würde sagen, auf diesem literarischen Niveau geht es beim nächsten Mal auch weiter. Wir gehen von Thomas Mann zu Julia Engelmann, denn wir beschäftigen uns mit dem Romandebüt der Poetry Slammerin.
Denn eines Tages werden wir alt sein, oh Baby. Oh Baby, oh Baby. Ist dir aufgefallen, dass Julia Engelmann sogar die Buddenbrooks erwähnt hat in ihrem weltbekannten One-Day Poetry Slam?
Das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf.
Da gibt es nämlich die Textzeile und ich habe mir fast vorgenommen, die Buddenbrooks zu lesen.
Ja, das hat keinen Platz, denn irgendwann werden wir alt sein, Baby, und da hat man Wichtigeres zu tun. Ich glaube, in der Hinsicht ist natürlich dieses sehr bekannte Slam-Gedicht von Julia Engelmann doch irgendwie ganz interessant als Ergänzung, weil es ja da auch um die Sehnsucht nach dem echten, nach dem aufgesammelten, in Erinnerungen verwandelten Leben ist, das vielleicht auch gar nicht so weit weg ist von dem, was sich so Antonio Krüger erträumt und das dann doch immer so...
Findest du?
Ersetzt werden. Ja, meinst du nicht, dass das ein ähnliches Begehren ist?
Ich glaube, Krüger ist vor allem, also beide haben ein Begehren, da gebe ich dir recht. Oh, jetzt kommen die spannenden Takes ganz zum Schluss. Wunderbar, ihr müsst weiterhören, liebe HörerInnen. Nein, ich glaube, Krüger ist wirklich der, der etwas weinend abseits steht und der schon gerne erleben möchte, der aber nicht kann und deswegen niederschreibt. Und bei Engelmann hatte ich das Gefühl, geht es darum, sich schon so früh in eine Welt zu imaginieren, in der man von etwas erzählen kann, das man gar nicht mehr selber erleben möchte. Also, dass es vor allem darum geht, zu erzählen von den Erlebnissen und nicht vom Erleben.
Aber ist das nicht auch wieder die Sehnsucht nach Literatur? Was ist denn Literatur als das Erzählen vom Erlebten irgendwie auch? Also das ist ja, natürlich ist es auch noch Form und Verwandlung und Sprache und so, aber ich weiß nicht, das ist doch irgendwie schon parallel. Gut, vielleicht reden wir da beim nächsten Mal intensiver drüber. Je mehr wir die beiden miteinander vergleichen, desto mehr sterben, glaube ich, alle Germanisten, die hier gerade zuhören.
Ich würde sagen, bei jedem Julia Engelmann-Thomas-Mann-Vergleich stirbt ein Germanist in ihrer Nähe. Sie hören ihn dort schreien. Ah,
ah. Also ich glaube, allein durch diese Episode haben wir schon 5 weitere Thomas Mann Bücher verhindert, auch wenn wir natürlich ein neues in die Welt gebracht haben. Aber ja, beim nächsten Mal mehr dazu. Wir reden natürlich über Julia Engelmann und über Thomas Mann. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.